Sozial miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet und das an einem knackigen Donnerstag. Leute, herzlich willkommen. Ich muss ganz ehrlich, ich habe keine wirklichen Anekdoten. Ich will einfach nur eine erste Q&A-Frage stellen, denn ne, ihr findet euch hier gerade in einem XXL-Q&A wieder. Haben wir schon lange nicht mal gemacht, aber mangels Alternativen wäre jetzt ein bisschen unfreundlich formuliert vielleicht, denn wir wollen natürlich auch, dass ihr uns Fragen stellen könnt. Aber es ist ja auch gerade ein bisschen ruhiger innerhalb der Bundesliga und der Champions League. Wir haben jetzt eine Woche Pause, deswegen haben wir uns gesagt, komm, Q&A it is. Und wir haben ja auch einige knackige Themen, wo ihr auf jeden Fall uns mit Fragen zugelöchert habt, unter anderem Bayern-Trainer, BVB-Beben und solche Geschichten. Aber wie gesagt, meine erste Frage...
Du hast ja das Wortspiel verpasst.
Ja, das ist halt nicht meins, deswegen Shoutout an Nico von Calcio Berlin, der hat das nämlich gemacht und ich wollte jetzt nicht 1:1 aufgreifen.
Achso, hat das echt gemacht? Das wusste ich gar nicht.
Einer gemacht. Ihr habt Alex schon gehört und Frage natürlich, ich habe zwei Q&A-Fragen. Einmal, was geht ab? Und zweitens, was ist eine Sache, die du in deinem Alltag gerne einfach weghaben wollen würdest? Das sind richtig unangenehme Sachen und ich will jetzt nicht reden von Hungersnot, Krieg, solche Sachen meine ich jetzt nicht, sondern wirklich alltägliche Sachen, die dir passieren, wo du sagst, Alter, da kann ich wirklich komplett drauf verzichten.
Also Hungersnot und Krieg, das hat ja in meinem Alltag nichts zu suchen. Das war ja schon in der Frage drin, dass es um Alltag geht. Ne? Also wenn das mein Alltag wäre, dann weiß ich nicht, dann hätte ich glaube ich nicht so ein schönes Leben. So, erstmal mir geht's ja sehr gut. Dennis Schmitz fragt weiterhin, was ich aus meinem Alltag verbannen will. Duschen. Ich glaube duschen. Ich weiß nicht.
Okay, aber wir reden jetzt nicht davon, dass danach einfach... nicht, also wenn du dich ja nicht duschst, dann hat das ja auch irgendwann negative Folgen.
Ach so, nein, es geht da doch darum, dass das einfach ich das nicht mehr machen muss. So, weil ich halt immer fresh rieche oder so. Das wäre halt mein Ding, was ich machen würde. Weil, was macht man sonst im Alltag? Ich muss sagen, aufräumen habe ich persönlich gar kein Problem mit. Ich habe heute den halben Tag aufgeräumt, einmal die ganze Wohnung sauber gemacht. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Abwasch, sowas finde ich auch nicht schlimm. Müll rausbringen, kein Problem. Also ich glaube, ich würde echt duschen machen. Weil das immer so ein Aufwand ist, so, okay, ich gehe jetzt in den Dings, dann ich habe ja auch immer trockene Haut, das habe ich ja schon sehr, sehr oft gesagt, ne, dann muss ich mich wieder komplett eincremen, das ist einfach nervig so. Deswegen, ich dusche halt auch sehr, sehr selten, weil ich auch sehr wenig schwitze. Habe ich auch schon öfter erzählt, dass ich auch kein Deodorant benutzen muss, weil ich einfach, ich glaube, ich habe einfach ganz, ganz besondere Schweißdrüsen, die sich gefühlt nie aktivieren, außer es ist irgendwie 40 Grad. Aber ich glaube, ich würde trotzdem duschen sagen. So, die Frage bounce ich aber jetzt direkt mal zurück, weil ich frage mich, was gesagt, du bügelst deinen ganzen Stuff, ne? Ja?
Kann ich gleich beantworten, aber jetzt gerade in dem Moment, wo du gesagt hast, du hast so besondere Schweißdrüsen, kennst du es, es gibt ja sehr viele Leute, sorry, dass es jetzt so ein komisches Thema wird, aber die ja nach dem Geschäft Nummer 2, nach dem großen Geschäft, sich ja hinten abwaschen in einem BD oder mit Feuchttüchern oder was auch immer. Und es gibt ja dann aber auch tatsächlich die ganz, 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 ganz besonderen Leute. Und Leute, diejenigen, die jetzt gerade zuhören und die das haben, die werden ganz genau verstehen, was ich meine. In denen es einfach rauskommt und nichts hinten drin hängen bleibt. Wo du einfach denkst, Alter, bin ich was Besonderes? Ist das jetzt gerade wirklich passiert, dass einfach hinten alles sauber ist? Das ist, gibt es auf jeden Fall genügend Memes.
Also was du hier wieder für Themen aufmachst, das Bild. Aber ich will jetzt trotzdem noch die Frage beantwortet wissen, was du aus deinem Alltag gerne verbannen wollen würdest. Ich würde sagen bügeln, weil du mir letztens erzählt hast, du bügelst deinen ganzen Stuff. Und das ist mir ja ultra nervig.
Ja, tue ich. Ist aber jetzt, glaube ich, nicht das, wo ich sagen würde, darauf müsste ich komplett verzichten. Wäre natürlich geil, aber es gibt eine Sache, die ich jetzt als doch mittlerweile Autofahrer wirklich sehr gerne abschaffen wollen würde. Und das ist einfach Stau. Es ist wirklich geisteskrank. Das resultiert natürlich alles daraus, dass ich heute sowohl über eine Stunde zur Arbeit hin und von der Arbeit weggebraucht habe. Weil, weiß ich nicht, irgendwelche Stinker meinten, die müssten unbedingt rechts abbiegen, obwohl sie das schon 10 Kilometer vorher wussten, weil das Navi das angesagt hat und sie es nicht gemacht haben. Andere meinten, die müssten sich einfach irgendwo an Seitenstreifen stellen, aber so auf 7:30, dass halt die eine Spur quasi zur Hälfte belegt ist. Baustellen en masse, ne, ihr kennt es, so ist halt Deutschland. Und normalerweise brauche ich für meinen Arbeitsweg, wenn es gut läuft, 20 Minuten, max. So, dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie genervt ich war, als ich hin- und zurückgefahren bin. Insbesondere, weil dann auch eine nette Dame, die wird ziemlich sicher nicht den Podcast hören, deswegen können wir es auch einfach hier ansprechen, meint, hier aussteigen zu müssen, hinter mir, ans Fenster zu kommen und mich anzukacken, warum ich denn nicht weiter nach links fahre, weil sie ja unbedingt nach rechts will. Wo ich ja auch erklären musste, gute Frau, vor mir ist eine Riesenschlange, es ist noch Gegenverkehr, wo soll ich hier hinkommen? Hier fahren noch Fahrradfahrer, ich kann hier nicht weg. Und sie mich trotzdem weiter ankackt, das kann ja nicht sein, bla bla bla. Wo ich dann auch kurz davor war, die eine oder andere Beleidigung an ihren Kopf zu werfen, das habe ich mir dann aber Gott sei Dank verkniffen. Aber ich wurde auf jeden Fall heute sehr krass getestet. Das muss ich hier mal tatsächlich so sagen.
Da lobe ich mir auf jeden Fall, dass mein Weg zur Arbeit kumuliert vielleicht so 5 Meter sind. Also ich aus meinem Schlafzimmer gehe ich in die Küche, hole mir ein Müsli und dann setze ich an den PC und dann kann es losgehen. God bless. Das ist manchmal doch echt nicht so schlecht. So, ich würde aber sagen, nicht schlecht sind auch eure Q&A-Fragen. Ihr habt wieder einiges eingeschickt und Danny hat es natürlich eben ganz klar gesagt, das war jetzt nicht so gemeint, dass wir keinen Bock auf Q&A haben. Wir haben da ultra Bock drauf, sondern wir müssen einfach auch Space dafür finden, weil ihr wollt ja auch immer über die aktuellsten Sachen auf der oder in der Fußballwelt informiert werden und wir haben auch Bock drüber zu reden. Aber heute ist mal wieder so ein Tag, wo wir ein XXL Q&A machen können. Und ich würde sagen, wir starten rein mit einer spicy Frage vom lieben Nico und die lautet wie folgt. Brauchen wir eurer Meinung nach noch Linienrichter? Das späte Heben der Fahne und der VAR machen sie meiner Meinung nach überflüssig. So, jetzt haben wir hier a lot to unpack. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Was ist denn die Alternative zu einem menschlichen Linienrichter? Da habe ich direkt erstmal als erstes daran gedacht, an so Roboter. Weil das wurde ja schon öfter mal als irgendwie April-Scherz auf, was weiß ich, 433 oder so gemacht, dass es ab jetzt nur noch Roboter als Linienrichter gibt. Aber ich finde es gar nicht so abwegig, dass in allzu ferner Zukunft es wirklich einfach so eine Schiene gibt, wie so eine Kameraschiene, die am Set irgendwie die Kamera bewegt, wo einfach so ein Dude drauf ist oder so ein Scanner quasi, so ein Metallscanner, der einfach immer auf Höhe des Balls bleibt und das einfach scannt. So, was halten wir davon?
Grundsätzlich, wenn es rein um die Abseitsregelung geht, ist das natürlich eine Alternative, die man vielleicht in der Zukunft sehen wird. Fände ich es geil, nicht wirklich, weil ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin kein Fan von diesen Apple-View-Teilen. Also ich muss mich jetzt nicht noch weiter digitalisieren, als wir es jetzt gerade schon sind. Also in gewisser Weise schon, aber halt nicht überall. Und das braucht es jetzt in meinen Augen nicht. Natürlich hättest du dann irgendwie haargenauer Geschichten, dass du dann einfach genau messen kannst, okay, ist da jetzt gerade abseits oder nicht. Ist dann halt aber auch die Frage, wie gut könnte zum Beispiel ein Roboter messen, und das kann natürlich ein Mensch auch sehr schwer sehen, wenn beispielsweise der Spieler, der im Abseits stehen würde, vor einem Spieler ist, der dann quasi das Abseits aufheben könnte. So, und du siehst ja dann absolut, also als Mensch siehst du das ja nicht, wenn zum Beispiel das Bein irgendwie im Weg steht oder so, das verdeckt ja dann den anderen Spieler. Ob ein Roboter das zum Beispiel sehen könnte, ob du dann jetzt 2 Linienrichter auf beiden Seiten brauchst, also beziehungsweise dann in dem Sinne 4, du hast 2 auf der einen Hälfte, 2 auf der anderen Hälfte, das müsste man dann halt ein bisschen durchdenken, fände ich schwierig. Aber grundsätzlich fände ich es halt nicht geil, aber deinem Gesicht nach zu urteilen, denke ich, findest du es auch nicht so geil.
Nee, ich finde es Katastrophe, weil ich finde, was ist auf jeden Fall, erstmal natürlich würde es funktionieren, wahrscheinlich irgendwann schon. Du müsstest ja nur einfach so einen 2 Meter hohen Scanner nehmen, der einfach auf und ab fährt. Aber ja, es nimmt halt auch wieder was vom Fußball weg, was wir eigentlich halt nicht weghaben wollen, nämlich die Emotionen. Ich finde, manche Gadgets nehmen auch Emotionen weg. VR, keine Frage, ihr wisst, ich bin Fan, aber ich verstehe, warum das Emotionen wegnimmt. Aber das ist in meinen Augen halt notwendig. Der Linienrichter zu setzen, in meinen Augen irgendwie eher nicht. Und vor allen Dingen, was man auch nicht verkennen darf, ist, die Aufgabe des Linienrichters ist ja nicht, Abseits zu erkennen, zumindest nicht nur, sondern auch Fouls zu erkennen, auch zu schlichten, wenn da irgendwie eine Schlägerei draußen geht. Was weiß ich, da gibt es ja sehr, sehr viele andere Szenarien, wo man auch den Linienrichter braucht. Und ich will einfach nicht in einer Fußballwelt leben, wo dieses Menschliche irgendwie weg ist. Wir werden immer einen fleischlichen Schiedsrichter brauchen auf dem Platz, auch außerhalb. Und ich finde auch den 4. Offiziellen ist auch eine sehr, sehr gute Idee, dass es irgendwann technische Hilfsmittel geben wird, die den Leuten halt helfen, wie zum Beispiel die Torlinientechnik, den VAR. Was gab es denn noch? Es gab da noch mehr Sachen, die da auch Funkverbindung oder so. Ja. Diese ganzen Sachen, das finde ich total fein. Aber ich glaube, dass Linienrichter niemals überflüssig sein wollten. Sollten.
Ich bin auch komplett bei dir, denn ich finde gerade den Punkt, den du jetzt angesprochen hattest mit Fouls schlichten oder Fouls auch erkennen, das kannst du natürlich in einer gewissen Weise über eine KI oder über einen Roboter erkennen lassen, aber oftmals, ich meine, wie oft haben wir die Situation in der Bundesliga, weil natürlich wir reden über die Bundesliga, dass Fouls im Standbild deutlich krasser aussehen, als sie es dann am Ende wirklich waren, wenn man das Bild laufen lässt. Und da ist halt auch die Frage, wie gut kann so ein Roboter programmieren? Wahrscheinlich in naher Zukunft ziemlich gut, aber ich finde es dann doch wichtig, weil das ist ja dann auch Aufgabe des Linienrichters und dadurch gibt es ja auch diese Funkverbindung, wenn eben der Schiedsrichter in einer Position steht, in der er nicht ganz klar erkennen kann, was die Situation war. Und auch oftmals der VAR Dinge nicht erkennen kann, die der Linienrichter aber vielleicht erkennt. Weiß ich nicht, sei es mal irgendwie ein Tritt in die Hacken vom Gegenspieler, hat der VAR nicht drauf geachtet, weil der Ball auf der komplett anderen Seite war. Der Linienrichter sieht es aber, kann das dann an den Schiedsrichter funken und ebenfalls an den VAR, ey, schaut euch das mal an, ist das wirklich was gewesen? Deswegen, so hast du halt wirklich die Garantie, dass alle Seiten ja begutachtet werden und dann aber auch der 4. Offizielle, der muss auch nicht weggehen, weil wie oft der Streit schlichten muss. Natürlich ist auch immer der Buhmann an der Seite und wird von jedem Trainer angekackt, aber wie oft er dann auch tatsächlich Streit schlichten muss, ist wirklich crazy und dementsprechend braucht es auch wirklich in den Situationen menschliche Personen, weil wenn wir einen Roboter haben, der zückt einen Taser, der haut dann eben die Krawallmachenden einfach runter und fertig ist der Lachs, das ist ja auch nicht geil.
Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass es vielleicht irgendwann an den Schiris dran irgendwie Kameras gibt, vielleicht am Linienrichter dran selber auch, dass man die dann halt nochmal im Nachhinein als Replay zur Rate ziehen kann, aber ich finde auch, was so dieses Bild von irgendwie Robotern im Spiel irgendwie fördert, ist irgendwie so ein ganz, ganz klinisches Bild vom Fußball und ich finde, da wollen wir eigentlich nicht hin. Ich finde es gut, dass so diese groben Sachen, die ja durch den VR eigentlich rausgenommen werden, was wir jetzt auch hier in dieser Saison gezeigt haben durch unser kleines Experiment in den Plus und Minus, dass die weg sind, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das macht in meinen Augen einfach das Spiel unfair und auch kaputt. Aber ich muss jetzt nicht bei jedem Foul richtig liegen, bei jeder kleine nicklichen Situation, ob der da irgendwie kurz am Fuß getroffen wurde oder nicht, das ist halt dann einfach manchmal so, dass es eben eine Falschentscheidung ist. Und das ist auch total okay. Mir geht's beim VR einfach nur um diese groben Sachen. So, wenn da jetzt irgendwie der Einwurf, weil ich das andere Team hatte, ja, come on, dann ist es halt so. Das macht ja auch irgendwo den Fußball aus und die Emotionen und das nimmt man mit sowas einfach komplett raus. Deswegen, ja.
Also ich wollte nur sagen, vielleicht, was wir auch noch erwähnen müssten, weil das ja auch Teil der Frage ist, bezüglich des zu späten Hochhebens. Ich bin ja auch absolut der Meinung, dass mir das teilweise auch viel zu spät ist, aber wir haben, und das muss man ja auch dann sagen, oftmals schon erklärt, dass es, also man wird ja, oder man versucht es zumindest, die Situation laufen zu lassen, weil wenn man vorher abseits pfeift und das Spiel wird unterbrochen, dann lässt sich das danach nicht mehr revidieren. Wird ein Tor geschossen? Und der Linienrichter hebt danach die Abseitsfahne hoch. Dann kann man sich das über den Bildschirm anschauen. Und wenn es dann kein Abseits war, dann kann das Tor gegeben werden. Es wäre ja super ärgerlich, wenn danach ein Tor fällt oder wenn vorher schon das Abseits oder die Spielszene unterbrochen wird und dann am Ende daraus nichts entsteht. Weil dann würden natürlich auch wieder die Stimmen laut werden und sagen, ey, wie kann das denn sein? Das wäre doch safe ein Tor gewesen, weil der ist alleine aufs Tor zugelaufen.
Das Problem ist halt, dass die Leute halt, glaube ich, sich eher daran nerven, dass es auch passiert, wenn es eigentlich nicht knapp ist. Sondern wenn man von draußen aufguckt und sagt, ey, der Thüram, der war jetzt da aber anderthalb Meter im Abseits. Das Problem ist, du verlangst ja dann noch mehr von den Linienrichtern. Der muss ja dann nicht nur in der Situation erkennen, okay, ist es Abseits oder nicht, sondern muss auch noch erkennen, okay, ich glaube, es ist Abseits, aber wie sehr glaube ich denn, dass es Abseits ist? Also wie klein ist der Margin of Error quasi? Und hebe ich dann oder hebe ich nicht? Und das kann man einfach in den Leuten nicht verlangen. Deswegen finde ich es generell in Ordnung, wenn man sagt, wir lassen alles weiterlaufen. Klar, wenn der wirklich am Strafraumrand ist und der Rest der Viererkette ist auf Höhe Mittellinie, da kannst du von mir aus auch dann die Dings heben. Aber ich verstehe, warum es abfuckt, aber mich fuckt es nicht so richtig ab. So.
Okay.
Aber war eine geile erste Frage zum Einstarten. Generell, die Crème de la Crème geht weiter. Nächste Frage kommt vom lieben Max. Und Max fragt, was glaubt ihr passiert nach der guten Stuttgarter Saison mit Guirassy, Undav und Führich? Bleiben alle? Wechseln alle? Was ist eure Meinung? Und ich glaube, um jetzt mal meinen Take am Anfang zu stellen, was sehr, sehr gut für Stuttgart ist, ist, dass auf jeden Fall Hoeneß zumindest Stand jetzt bleibt. Das ist ja immer so, auch bei Xabi Alonso, dass halt Spieler unter dem oder und Trainer, unter dem du persönlich als Spieler groß geworden bist, der dann sagt, ey, mein Junge, ich bleib noch eine Saison, wir spielen jetzt Champions League. Das sind sehr, sehr viele gute Argumente, dass jemand trotzdem bleibt. Wir brauchen uns aber auf der anderen Seite nichts vormachen, dass der ein oder andere aus dem Stuttgarter Team safe ein Angebot bekommen wird von irgendeinem großen Verein. Und da kann man es auch den Leuten dann nicht verdenken, wenn jetzt Manchester United sagt, ey, Serhou Guirassy, guck mal, der Heule und der bringt's nicht. Hast du nicht Bock, in die Premier League zu kommen für das fünffache Angehalt? Dass man dann sagt, okay, das nimmt er halt an. Deswegen meine Voraussicht wäre, einer wechselt. Das wäre so mein Guess.
Ich glaube, da würde ich sogar auch mitgehen. Bezüglich Undav und Führich sind ja schon einige Szenarien ausgemalt worden. Ich glaube, Führich hat ja durchaus auch Interesse geweckt, sowohl in der Bundesliga als auch außerhalb der Bundesliga. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, was oder wie hoch sein Transfermarktwert wäre.
Ich würde dir schätzen, ich mein,
20, 25. Echt so wenig nur. Ich hätte jetzt so 20, 25 gesagt.
Die passen das halt Vertrags. Jetzt, ja. Gut, die Vertragswerte ist ja bei Transfermarkt sowieso gar nicht berücksichtigt. Die passen das ja auch nicht so krass immer an, oder?
Das kann ich jetzt gar nicht sagen.
Also er hat gerade. Oh, die haben ihn nochmal angepasst. Und zwar vor 3 Wochen. 25 Millionen. Davor war es 17. Oh, sorry.
Guck mal, wie crazy war das, dass ich das einfach gesagt habe. Ich habe kurz gedacht, okay, jetzt werde ich wieder Kommentare bekommen, wie wenig Ahnung ich habe. So, da habt ihr es. Aber genau, das heißt, du hast dann natürlich auch ein größeres Preisschild. Ich glaube, auch ein Führich hat jetzt seine Position gefunden. Und ich schätze ihn auch nicht als denjenigen ein, der jetzt so all over the top geht und sagt, ey, ich habe jetzt eine krasse Saison gespielt. Weil natürlich, er hat letzte Saison schon gezeigt, was er kann, hat sich nochmal deutlich verbessert. Aber jetzt den nächsten Sprung zu machen, weiß ich nicht wofür. Weil im Endeffekt, er wird wahrscheinlich oder ziemlich sicher Champions League spielen. Wofür soll er das aufgeben, außer für mehr Geld? Und ich glaube, wie ich ihn einschätze, ist er jetzt nicht unbedingt derjenige, der unbedingt das Spotlight braucht, viel Geld und der muss unbedingt da und da spielen. Sehe ich nicht.
safe auf der anderen Seite ist natürlich auch immer das Ding, ich verstehe trotzdem, dass wenn du bei einem Verein spielst, der natürlich jetzt einen krassen Sprung gemacht hat, wie Leverkusen natürlich auch, dass du als Spieler dir auch vielleicht irgendwo denkst, okay, es läuft gerade gut, was ist, wenn die nächste Saison wieder nicht so gut läuft und man dann wieder Zehnter ist und klar, man spielt Champions League, aber fliegt da irgendwie sang- und klanglos raus, dann habe ich vielleicht den Absprung verpasst, den ich jetzt hätte nehmen können zu Borussia Dortmund, zu Bayern München in die Premier League oder so. Das ist dann wieder dieser Countergedanke dagegen, weißt du?
Mhm. Ja, das stimmt schon. Aber ich weiß, wie gesagt, ich habe das Gefühl bei Führich, dass er bleiben wird. Bei Undav ist ja gerade die Situation, dass er von Brighton ausgeliehen ist. Das vergessen ja tatsächlich sehr, sehr viele.
Ja.
Und dass auch De Zerbi, ob er dann Trainer bei Brighton noch bleibt nächste Saison oder nicht, wird man sehen. Aber er hatte auch gesagt, hör mal, Undav, du kommst auf jeden Fall zurück zu Brighton. Es gibt dann diese boykottierte Ablösesumme, die man zahlen müsste, die ja in der, also quasi als Kaufoption mit eingebaut wurde in diesen Leihvertrag. Ich habe leider jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wie viel es dann ist tatsächlich, aber guck mal, 20 Millionen, das ist natürlich heavy. Es ist natürlich die Frage, wo wird Stuttgart abschneiden? Hat man tatsächlich das Geld, um ihn zu verpflichten? Macht es Sinn, macht es nicht Sinn? Das heißt, ich muss tatsächlich sagen, zwischen Undav und Guirassy wird einer der beiden wird gehen. Undav hat zwar gesagt, er würde gerne bei Stuttgart bleiben. Muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, trotz dessen, dass er so eine hohe Ablösesumme kosten soll, glaube ich, dass Guirassy eher gehen wird, weil er auch einfach günstiger zu haben sein wird wahrscheinlich.
Mein Call wäre, Guirassy geht und mit dem Geld finanziert man sich Undav. Das wäre so der Case, den ich am meisten einfach sehe, weil wenn keiner geht, hast du, glaube ich, gar nicht genug Geld. Oder ich weiß nicht, ich kenne Stuttgarts Finanzen nicht so, ne? Aber es muss Abgänge geben, damit du einen 20-Millionen-Transfer stemmen kannst. Also wir können ja gerne
mal... Die Frage ist natürlich auch, ob er wirklich für 20 Millionen verkauft wird oder wenn Zerbi jetzt, weiß ich nicht, vielleicht Barcelona, Bayern-Trainer wird, was auch immer, dass dort ein neuer Trainer kommt und sagt, ey, hat ganz gut funktioniert mit den Spielern, die ich hier hatte, ich brauche Undav nicht, der kann gerne in Stuttgart bleiben. Dann wird natürlich über die Ablösesumme nochmal gesprochen. Aber sicherlich werden auch andere Vereine dann auf den Trichter sein und sagen, ach hier, guck mal, der Undav, der könnte geil sein, den wollen wir holen zu West Ham oder was weiß ich wem.
Ja.
Dementsprechend ist das halt, ich glaube, das, so wie du es gesprochen hast, das Szenario ist ganz gut. Guirassy verkaufen und von dem Geld sich dann tatsächlich Undav holen, macht, glaube ich, oder ist wahrscheinlich die realistischste Variante.
Ich habe gerade mal geschaut, alle drei bleiben. Außerhalb von Guirassy hat man in diesem Jahr 5 Millionen als höchste Ablöse bezahlt und das war für Stiller. Und 20 ist ja schon nochmal viel. Und für Guirassy waren es 9, aber da war ja auch noch irgendwas anderes im Spiel, oder? War das nicht irgendwie, war das wirklich 9 straight up oder war da nicht irgendwie noch so um mit irgendwie Boni und was weiß ich? Kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber 20 ist schon für einen Verein wie den VfL Stuttgart schon eine ordentliche Stange Geld. Also wie gesagt, das war mein Call. Gut, weiter geht's. Alec fragt, was haltet ihr von einem Salary Cap für europäische Mannschaften in der Champions League und in der Europa League? Ich würde gerne jetzt, wenn der Alec jetzt mit mir im Call wäre, würde ich gerne nochmal nachfragen, weil was bedeutet das, dass nur die Mannschaften in der CL und EL einen Salary Cap haben? Weil eigentlich ein Salary Cap, für die nicht wissen, was es ist, bedeutet quasi, du hast ein gewisses Kontingent an Geld, was du an deine Spieler an Gehalt ausschütten kannst. Zum Beispiel, weiß ich nicht, was ist denn realistischer Salary Cap für die Bayern? 100 Millionen im Jahr. Ist das realistisch? Das ist zu viel.
Ich glaube, das ist sogar zu wenig.
Ja gut, es soll ja ein Cap sein, das soll ja auch die Leute nach unten bringen. Sagen wir 100 Millionen. Der FC Bayern darf dann nur Leute verpflichten, deren Gehalt zusammengerechnet mit allen anderen 100 Millionen halt eben ist. Ich muss sagen, ich finde das generell eigentlich eine ganz coole Idee. Das klappt aber nur, wenn du halt in einem kompletten System bist, wo alle anderen Mannschaften sich eben auch daran halten. Ich glaube, in der MLS gibt es ja, dass du halt nur eine bestimmte Art von Spielern, eine bestimmte Anzahl an Malen haben darfst. Ich glaube, du hast nur so 2-3 Max-Contracts oder so pro MLS-Team und der Rest muss halt weniger verdienen, damit halt nicht jedes Team sagt, wir holen uns halt dreimal, weiß ich nicht, Ibrahimovic und viermal Pirlo quasi rein, damit das eben nicht geht. Fände ich ganz cool, es würde halt vieles spannender machen, aber ich glaube, es ist halt sehr, sehr schwierig, so ein System zu implementieren. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, da müsste es ja eigentlich auch für alle Teams ein Salary Cap geben. Oder ist das so gemeint, dass halt nur die Leute, die registriert sind in der CL, maximal so viel verdienen dürfen?
Also ich meine, wir haben natürlich das Financial Fairplay, was ja so semi-gut funktioniert, was ja eigentlich gerade für die CL und EL-Vereine, also es gilt natürlich für alle, aber da insbesondere wirken soll. Ich glaube auch ein Salary Cap müsste für alle Mannschaften gelten. Es ist natürlich dann fraglich, inwiefern das überhaupt einsetzbar wäre in einer imaginären Welt. Ne? Gehen wir jetzt mal davon aus, man könnte jetzt einen Cut-Off-Point setzen und sagen, alles klar, Harry Kane verdient nicht mehr 25 Millionen, sondern bekommt dann nur noch 5 oder so. Es ist natürlich deutlich attraktiver, wie dort Spieler gehandelt werden. Weil zum Beispiel in der NBA gibt es ja diese Salary Cap und auch in anderen amerikanischen Sportarten. Und da kann man halt sehr viel rumtricksen. Also heißt, du kannst sagen, okay, er bekommt jetzt in dem Jahr so viel und so viel Gehalt, im nächsten Jahr bekommt er so viel Gehalt, weil dann der Vertrag von dem anderen irgendwie ausläuft,
genau, ja.
Dementsprechend Salary Cap frei wird. Das kannst du natürlich machen. Das Problem ist aber, ich habe wirklich das Gefühl, im Fußball ist es einfach, egal welches System du einsetzt, weil es immer wieder irgendwelche Drumherum-Aktionen gibt. Und die gab es tatsächlich auch in der NBA. Damals, als LeBron James zu den Lakers gewechselt ist, kamen ja tatsächlich recht viele Spieler auch dorthin. Und man hatte sich gewundert, wieso diese dann tatsächlich so unglaublich wenig Gehalt bekommen. Und man hat dann so ein bisschen gemunkelt, dass LeBron James eine Art Firma gegründet hat, die dann eben die Leute unter Vertrag geholt hat, so eine Art Agency.
Ja.
Und haben dann darüber eben tatsächlich deutlich mehr Gehalt bekommen. Und das bist du ziemlich sicher bei Mannschaften, no disrespect, wie Manchester City, PSG oder sonst was, wirst du es genauso haben. Dann hast du irgendwie die Qatar Group, die da nochmal 20 Millionen einfach da reingibt, weil du Ambassador für irgendwas bist, was es gar nicht gibt, kriegst aber von Manchester City dann nur 2 Millionen Gehalt.
Bei Messi war es ja auch so, der hat ja auch nur eine gewisse Anzahl genau. Gehalt, weil er eben in der MLS ist, aber bekommt dann irgendwie noch so 50% der Namensrechte und was weiß ich, die dann ausgeschüttet werden. Ich habe gerade überlegt, was du vielleicht machen könntest, ist das Salary Cap abhängig von den Einnahmen des Vereins zu machen. Das würde zumindest manche Vereine davon unterbinden, dass man halt super viel Geld in Transfers und Gehälter steckt. Weil bei Transfers kannst du es vielleicht ein bisschen einfacher abschreiben. Ne? Wir haben ja sehr oft darüber geredet, okay, wir zahlen jetzt 10 Millionen, aber in den nächsten 4 Jahren halt 100 für jetzt Enzo oder so zum Beispiel. Das Gehalt geht das ja, glaube ich, nicht so richtig. Also klar, es gibt auch kannst auch ein bisschen rummageln, aber ich glaube, ein bisschen schwieriger, wenn man da irgendwie sagen könnte, ey, Chelsea darf halt nur einen gewissen Prozentsatz der Einnahmen als Gehalt wieder rausgeben.
Ich weiß aber das nicht. Sind ja schon Formen, die es halt schon gibt. Also das sind ja schon Regularien, die es teilweise in verschiedenen anderen Konzepten gibt, aber halt einfach nicht konsequent durchgesetzt werden. Und ich glaube, da hakt es halt auch dran. Es muss einfach ein System geben, egal welches ist, ob Salary Cap ist, Financial Fairplay, wie auch immer, was einfach kontrolliert werden muss von einer tatsächlich externen Instanz, die nichts irgendwie mit UEFA oder sonst was per se zu tun hat, sondern die klipp und klar nur die Zahlen von außen sieht, die sich im Idealfall nicht bestechen lässt, aber das ist halt in der Realität leider nicht der Fall, die dann sagt, ey, okay, von mir aus auch Fortuna Düsseldorf und PSG und keine Ahnung wer, Karabakh, ihr habt jetzt so viel und so viel Geld zu viel ausgegeben, zack, und die Strafe gibt es. Und nicht dieses, ja, wischiwaschi, Mensch, das juckt nicht, ist egal.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, Salary Cap und alles, was um dieses Geldliche drumherum geht, ist alles ganz nett. Aber es ist halt Teil einer Traumwelt, die leider so wahrscheinlich nicht existieren wird. Es sei denn, man ist in einem System, wo das schon immer so gewesen ist. Also auch dieses Draft-System, da haben wir auch schon mal drüber geredet, das ist voll cool, einen Draft zu haben. Aber das ist halt super schwer zu implementieren, wenn es halt nicht schon immer so war. Weil es ist ja auch hierzulande nicht so, dass man irgendwie von irgendwelchen Colleges, dass man jetzt irgendwie in der Nürnberg-Universität dann irgendwie gedraftet wird und dann da zockt so. Was voll cool wäre, auf jeden Fall. Aber das ist leider nicht so. Weiter geht's mit der Frage von Luke. Und Luke fragt, wer ist eurer Meinung nach Favorit aktuell auf dem Posten als Bayern-Trainer? Weil es scheint ja so, dass wir gefühlt jeden Tag eine Nachricht bekommen, Trainer XY hat keinen Bock. Trainer XY verlängert seinen Vertrag. Trainer XY hat den Bayern abgesagt. Und das ist jetzt durchaus das ein oder andere Mal vorgekommen. Nagelsmann verlängert bei Deutschland. Xabi Alonso bleibt in Leverkusen. Und dann Unai Emery hat es, glaube ich, auch wieder verlängert. Bis 2027 oder so. Was ist unser Favorit? Ich will vorher sagen, es geht jetzt nicht darum, wer der realistische Trainer ist. Wir werden jetzt nicht sagen, Jupp Heynckes wäre sicherlich cool, aber das wird nicht passieren. Aber trotzdem ist es ja nicht die Frage, was wird passieren, sondern was hätten wir gerne, was passiert, glaube ich, oder?
Ja, also meiner Meinung nach kann es auch sein, dass Bayern gar keinen Trainer hat. Das wäre mein Traumszenario. Einfach damit es wieder einen neuen Meister in der nächsten Saison gibt und mal nicht Attacke in die neue Saison startet. Man hat einfach gar
keinen Trainer, imagine.
Das wäre geisteskrank. Es gibt ja so ein paar Namen, die tatsächlich rumkursieren, wo ich mich tatsächlich frage, woher? Also Ralf Rangnick, why? Warum? Also das ist absolut, ich fand, das passt überhaupt nicht in das Bild der Bayern. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass ein Ralf Rangnick sagt, also angeblich soll er das ja gesagt haben, dass er offen für den Bayer-Posten ist, aber der nur Trainer ist. Der Mann will einfach die komplette Macht haben. Ist ja auch in Ordnung.
Das kriegt er aber halt bei den Bayern überhaupt nicht, weil das da in der Führungsriege ganz anders strukturiert ist. Selbst wenn Uli und Kalle nicht mehr so viel zu sagen haben wie noch früher, haben sie immer noch was zu sagen. Und Ralf Rangnick ist vom Charakter her auch so ein bisschen Thomas Tuchel 2.0. Ich finde es an ihm eigentlich theoretisch ganz cool, dass er schon jemand ist, der gegen die Autoritäten unterwegs ist und irgendwie versucht, auch Sachen zu challengen. Das finde ich ganz geil. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn da so sehe. Ich weiß auch nicht, woher das jetzt auf einmal wieder kam. Ich meine, der Mann ist ja meines Wissens immer noch bei Österreich unterwegs. Die sind ja auch gerade erst vor der EM. Dass er dann halt sagt, okay, die EM mache ich noch und danach nicht mehr. weiß es nicht.
Aber das ist ja auch so ein Ding, ne? Ich meine, man muss sich ja auch jetzt vor Augen führen, dass du einen Trainer holen musst, der nicht nur Part-Time-Nationaltrainer während der EM ist und Part-Time den Kader plant mit dem FC Bayern, weil ein Trainer ist halt mitverantwortlich für den Kader. Das ist ja nicht nur der Sportdirektor, Chefboss, wer auch immer, sondern der Trainer hat ja auch ein paar Worte mitzureden. Und du musst im Idealfall einen Trainer holen, der halt nicht jetzt gerade schon Nationaltrainer ist. Weil Österreich wird, glaube ich, einen Teufel tun und Rangnick vor der EM noch rausschmeißen. Dafür läuft es einfach gerade zu gut und dafür ist man einfach auch in einem zu guten Flow, als dass man das jetzt beenden wollen würde. Dementsprechend finde ich, Rangnick fällt komplett raus. Dann, du hast es angesprochen, Unai Emery hat jetzt auch verlängert, fällt dementsprechend auch damit raus.
Gut, um fair zu sein, ja, kurz zu einhaken, nur dass, weil jemand irgendwie verlängert hat, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass man da gar keinen Transfer mehr realisieren kann. Wir haben alle auch gehört, es gibt auch im Trainerbereich Ausstiegsklauseln, ne? Also
na klar.
Trotzdem ist es ein Signal, wenn man gerade in so einer Phase, wo man irgendwie gerumort ist, dann auch nochmal verlängert, was tendenziell, und darauf wolltest du hinaus, eher heißt, wahrscheinlich nicht.
Insbesondere bei Trainern, die halt in der Premier League sind. Also ich glaube, da wirst du einfach, oder was heißt ich glaube, es ist ziemlich sicher, dass du da einfach nochmal höhere Ablösen zahlen musst und das wäre halt bei Unai Emery, finde ich, weiß nicht, musst du nicht machen. Dann, wir haben es angesprochen, Xabi Alonso ist raus, Julian Nagelsmann ist raus und auch eigentlich Sebastian Hoeneß, der in meinen Augen doch ein sehr, sehr interessanter Call wäre, der hat aber jetzt auch, glaube ich, nach dem Spiel am Wochenende gesagt, dass er eigentlich ist so, also das war sein Wortlaut, eigentlich sagt man das nicht oder sollte man das nicht sagen, aber ich werde nächste Saison noch Trainer sein beim VfB Stuttgart.
Ja.
Und das hat er ziemlich deutlich gesagt. Dementsprechend fände ich das super cool, ne? Einfach nur so ein Hoeneß-Mini oder Mini-Hoeneß einfach auf der Trainerbank zu haben, aber wird nicht stattfinden.
Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, das habe ich damals, haben ja auch vielleicht einige von euch das Video von Calcio Berlin gesehen, wo ich mich auch schon mal zu dem Thema geäußert hatte. Das hatte ich das Interview da nicht auf dem Schirm. Ich weiß auch gar nicht, ob das zum Drehzeitpunkt schon gefallen ist. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, müsste aber eigentlich, ne? Obwohl, nee, Stuttgart hat am Sonntag gespielt, richtig?
Haben die? Ja doch, gegen Werder Bremen.
Siehst du, da war das Interview also noch nicht gefallen. Also ich habe da einige Kommentare gelesen, die da meinen, nö, der hat ja im Interview gesagt, so, okay. Dann konnte ich es halt nicht wissen. Das war damals mein Favoritencall. Dementsprechend muss ich mich jetzt hier so ein bisschen umdisponieren. Aber klar, Platz 1 wäre bei mir einfach Xabi Alonso gewesen. Das hat nicht funktioniert. Ich habe auch schon drüber geredet, dass ich halt gut finde, dass es nicht funktioniert hat. Hoeneß wäre dann die zweite Wahl. Die geht auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen umdisponieren. Ich weiß es nicht. Also es gibt viele, viele Namen. Die Zerbi, Thiago Motta, die Michelis, was weiß ich, Bruno Labbadia. Ja.
Nein. Florian Kohfeldt,
imagine.
Ich frage mich halt, ob in der Bayern-Chefetage wirklich darauf spekuliert wird, dass man sich vielleicht versuchen will, Klopp zu holen. Nicht jetzt, aber halt in einem Jahr. Ob man dann sagt, ey, fuck it, wir skippen jetzt dieses eine Jahr, ist blöd gelaufen, damit wir all in den Klopp gehen. Andererseits denke ich mir, das habt ihr ja auch versucht mit Nagelsmann und mit Tuchel und das hat ja auch nicht funktioniert.
Ey, ich meine, Kohfeldt ist frei, ne? Hast du recht.
Ja, ja. Und was man auch hier vielleicht anmerken muss, ist, Max Eberl hat gesagt, es muss zumindest jemand sein, der Englisch sprechen kann. So,
das stimmt.
Das heißt ja, dass schon mal, also das ist ja schon mal gut, das ist ja eine Weiterentwicklung für den FC Bayern, weil man, da wollte man ja eigentlich nur deutsch sprechende Trainer haben. Und jetzt bist du zumindest ein bisschen weiter. Und deswegen finde ich wahrscheinlich der aktuell interessanteste Name und in meinen Augen auch der realistischste, auch mangels Alternativen, ist tatsächlich die Serbi. Ich fände es super spannend, ich fände es sehr, sehr nice, der Mann spricht Englisch, der hat sehr, sehr vielen Trainern auch innerhalb der Bundesliga ja als Vorbild oder gilt als Vorbild für diese, unter anderem Sebastian Hoeneß, der ja auch bei ihm eine Übernachtungsparty geschmissen hat und ein bisschen was gelernt hat. Das ist für mich der wahrscheinlichste Name, der hier bei Bayern gehandelt werden würde.
Ja, würde ich, glaube ich, auch mitgehen. Es ist vor allen Dingen ein Name, der für mich noch relativ unbekannt ist, weil ich schaue halt nicht viel Premier League. Ich finde, ich weiß nicht, was Brighton geschafft hat und dass die da sehr, sehr gute Arbeit machen. Aber ich fände es ganz cool. Vor allen Dingen ist es halt ein Trainer, der noch nicht beim absoluten Top-Club gewesen ist. Und ich habe irgendwie lieber so ein bisschen mehr Risiko. Aber die Idee, eine Ära zu prägen, ist dann doch da. Als wenn du jetzt wieder jemanden holst, der bei irgendeinem Top-Club mal war, wie jetzt auch Thomas Tuchel, der ja dann offensichtlich auch nicht funktioniert hat. Über einen Namen haben wir auch noch nicht geredet, das ist nämlich Thomas Tuchel selber. Ich glaube, es gab ja schon durchaus auch den Gedanken, ob das vielleicht noch weitergehen kann. Ich würde da ein ganz klares Veto einlegen. Ich glaube, er hat einfach überhaupt gar keinen Bock da drauf. Also ist ja auch so ein bisschen, man kann auch nicht erwarten bei Nagelsmann genau dasselbe, dass man halt irgendwie die Leute halt super verschleißt und dann sagt, yo, wollt ihr nicht nochmal? Und dann sagen die halt, ja, nee, natürlich nicht.
Ey, glaubst du eigentlich, dass Nagelsmann das bewusst so rausgezögert hat, das Ganze, dass er gesagt hat, so, boah, weißt du was, Max, das klingt eigentlich ziemlich cool. Und Karl-Heinz, boah, natürlich würde ich gerne nochmal zu den Bayern gehen. Uli, gar kein Problem, komme ich an Tegernsee. Machen wir alles. Und dass er dann einfach im letzten Moment sagt, ja, war alles nur eine Verarsche.
Wäre auf jeden Fall Karma gewesen, ne? Bin ich ganz ehrlich. Aber das, ich schätze ihn nicht so ein. Ich fand, er hat auch nicht so einen richtigen Butthurt-Eindruck gemacht. Ich glaube, der Stachel sitzt immer noch tief. Weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass da noch ein bisschen Resentment halt ist, aber...
Hast du eigentlich das Video gesehen? Wie Rudi Völler das verkündet hat? Wir haben es klar gemacht. Julian bleibt.
Das habe ich nicht göttlich gesehen, aber das klingt sehr, sehr
so
nice.
So ein gutes Video.
Oh,
aber Thomas Tuchel, vielleicht noch ganz kurz ein, zwei Worte von meiner Seite. Wenn ich Thomas Tuchel wäre, würde ich es auch nicht machen. Also,
natürlich nicht.
Zumal hätte ich einfach überhaupt gar keinen Bock da drauf. Und auch da, ne, er sagt zwar, jo, wir haben eine Abmachung gemacht, am Ende der Saison ist es vorbei. Mich würde es nicht komplett wundern, wenn am Ende der Saison tatsächlich Thomas Tuchel noch weiter Trainer bleibt. Ich fände es ein bisschen traurig, aber ich könnte es mir doch irgendwo durchaus vorstellen. Aber ich glaube, wir haben es ja jetzt auch gesagt, unsere favorisierte Version ist De Serbi.
Absolut. Weiter geht's mit Davids Frage. Und David fragt, was war bisher euer glücklichster und euer traurigster Moment als Fußballfan? Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage. Ich habe da mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgeschaut und mich gefragt, was ich hier denn so anführen will. Und ich glaube, mit Abstand der traurigste Moment als Fußballfan ist bei mir das WM-Finale 2002. Einfach weil man als Kind, finde ich, einfach eine ganz andere emotionale Bindung zu gewinnen und verlieren hat, als ich das jetzt habe. Klar, wenn jetzt der Bayern oder die Nationalmannschaft nicht gewinnt, dann bin ich halt irgendwie ein bisschen, ist halt blöd, wäre anders geiler gewesen. Aber als Kind war das so gefühlt alles. Weißt du, was ich meine? Und ich erinnere mich einfach noch, ich habe es sehr, sehr oft gesagt, das ist so meine erste Erinnerung an das Leben überhaupt, wie Ronaldo seine zwei Dinger gemacht hat. Wir waren da irgendwie im Urlaub und ich habe da wirklich vorm Fernseher gesessen und bitterlich geweint. Und das wäre jetzt so mein traurigster Moment, so einfach aus dem Dings. Vielleicht gab es noch irgendwas anderes? Ich weiß es nicht.
Ich finde das so krass, dass du dich überhaupt so crazy an diese Situation erinnern kannst. Doch, weil
voll.
Du bist ja auch ein Jahr jünger als ich.
Ja.
Und ich habe ja auch Erinnerungen an dieses Spiel und hatte da noch absolut überhaupt keine emotionale Bindung zum Fußball. Deswegen finde ich das so faszinierend, dass du das hattest.
Ich glaube, das lag so ein bisschen daran, dass mir meine Eltern das halt sehr, sehr oft immer erzählen, weil das dieses so eine süße Story halt gehabt haben früher. So, weißt du noch damals, da waren wir da im Urlaub und da hast du vorm Fernseher gesessen. Deswegen ist das vielleicht so, hat sich das so in meinen Kopf gebrannt. Aber weil, was ich mit 6 oder 7 dann gemacht habe, habe ich irgendwie alles vergessen, keine Ahnung. Aber mit 5? Keine Ahnung. Das weiß
Ich habe tatsächlich 2 traurige Momente und ich wüsste jetzt nicht, welchen ich höher ranken würde. Denn der eine ist wirklich emotional kindgetrieben und der andere ist jetzt schon im Erwachsenenleben passiert. Es war, also letzte Saison, die vergebene Meisterschaft von Borussia Dortmund, die hat mich wirklich anders gehittet. Also nicht nur, habe ich ja auch im Podcast erzählt, dass ich also wirklich Schwierigkeiten hatte, am nächsten Tag, oder ich glaube, wir haben am Montag dann aufgenommen, der Spieltag war am Samstag, so müsste es gewesen sein, habe ich doch tatsächlich die ein oder andere Träne immer noch vergossen. Auch am Spieltag selber war ich so gekränkt, man konnte mich nicht aufheitern. Ich war einfach nur stumm am Dasitzen. Das war sehr, sehr hart und dann tatsächlich auch das Aus für die deutsche Nationalmannschaft gegen Italien, hatte ich auch schon mehrfach im Podcast erzählt.
Ja, voll.
War auch ein Moment, der mich sehr, sehr gekränkt hat und wo ich auch bitterlich geweint habe. Das war dann eben diese kindheitliche emotionale Bindung. Beides einfach wirklich keine schönen Momente.
Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ich muss kurz mal einhaken, falls ihr irgendwie im Hintergrund jetzt so ganz, ganz leises Piano hört. Mein Nachbar packt gerade irgendwie Sonate Nummer 9 aus. Ich weiß es auch nicht. Also eigentlich sollte man es nicht hören, aber ich höre es durch die Kopfhörer auf jeden Fall ein bisschen. Deswegen, falls das so ist, bitte ich das zu entschuldigen. So, glücklichster Moment. Finde es gut, dass wir den traurigen zuerst gemacht haben, glücklich jetzt. Auch da habe ich auch überlegt, es gibt da so 2 Sachen und das ist gar nicht ergebnisrelatiert, sondern das war eher so erlebnisrelatiert. Zum einen habe ich, dass ich zum ersten Mal in der Allianz Arena war, das ist jetzt 2 Jahre her, mit meinem Vater, haben wir einen Trip nach München gemacht, sind da reingelaufen und es war einfach ultra geil. Wir haben dann eine Führung gemacht durch die Allianz Arena, das ist wirklich ein ultra schönes Stadion und ich wollte immerhin, mein Vater war in seinem Leben noch nicht da, der ist auch Bayern-Fan, der hat auch gefühlt da geweint, als die da eingelaufen sind, das war schon sehr, sehr geil.
Boah.
Da war eine riesen Choreo, weil da Gerd Müller leider verstorben war, das war richtig, richtig schön. Das Ergebnis war natürlich richtig Arsch, aber das meine ich ja, es war halt eher so erlebnismäßig. Das war sehr, sehr schön und ansonsten auch mit meinem Vater, der Confed Cup 2000. Boah, ist Confed Cup vor oder nach der WM7 müsste es dann gewesen sein, ne? Da war ich auch im Stand, da habe ich tatsächlich noch Ronaldinho live gesehen. Das war auch sehr, sehr geil. Brasilien gegen Japan. Das wären so meine beiden.
Ich überlege gerade, ob ich irgendeinen Moment habe, den ich hier im Podcast noch nicht erwähnt habe, weil ich habe, glaube ich, auch oft schon erzählt, wie geil ich es fand, dass ich dann das erste Mal natürlich im Signal Iduna Park oder im Westfalenstadion war. auch mit meiner Familie, dass ich muss sagen, ich finde es geil, dass ich Teil einer sehr, sehr bekannten Dortmund-Choreo gewesen bin. Das war im Spiel gegen Paris, also nicht diese Saison, sondern als man 2-1 gegen Paris gewonnen hat, als Erling Haaland den, ja, wie nennt man das, diesen Meditation-Jubel gemacht hat.
Oh, und noch kurze Neymar, Haare hatte. Den er noch kopiert hat, ne? Oh, Junge.
Genau, und es gab ja im gesamten Stadion diese, ja, wie nennt man das, diese komischen Folien, die jeder hochgehalten hat. Und dann war quasi die komplette Süd, war dann das Dortmund-Logo und alles andere war schwarz-gelb. Hat mich sehr gefreut, dass ich ein Teil davon sein konnte. Aber ich glaube, ein Moment, den ich hier noch nie erwähnt habe, war tatsächlich Lukas Podolski zu treffen. Da war ich noch unglaublich jung. Da bin ich mit einem sehr, sehr guten Kumpel, der damals quasi so mein großer Bruder war und es auch heute noch irgendwo immer ist, sind wir zusammen am Geisbockheim gewesen, haben dem FC beim Training zugeschaut und da war Lukas Podolski auch da und hat dann auch tatsächlich ein Foto mit uns beiden gemacht. War sehr, sehr süß, weil alle drei von uns so blonde Strähnchen hatten und das habe ich in dem Moment natürlich realisiert, aber auch im Nachgang so, boah krass, Alter, das war einfach fucking Lukas Podolski und ich meine, ist ja auch immer noch einer meiner All-Time-Lieblingsspieler. Dementsprechend war das schon ein wunderschöner Moment, da auch den Mann tatsächlich mal live zu sehen.
Easy. Ey, wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage von Timo. Und der fragte, wie steht ihr eigentlich dazu, Trikots zu tragen, auch von anderen Clubs, die nichts mit eurem Verein zu tun haben? Und ich frage mich, Timo, du hörst wahrscheinlich den Podcast, liebe Grüße gehen raus. Check auch gerne mal Instagram ab und TikTok, wo wir ein paar Rätsel ab und zu machen. Ich habe halt in jedem Video ein anderes Trikot an. Also ich glaube, meine Antwort kennst du. Ich habe damit wirklich überhaupt gar keinen Vertrag. Ich finde es okay, wenn man jetzt sagt, ich bin Dortmund-Fan, ich will kein Schalke-Trikot jemals tragen. Das ist in Ordnung, das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber für mich, ich habe da überhaupt gar keinen Vertrag mit. Ich ziehe alles an, worauf ich Lust habe. Wenn ich was cool finde, dann mache ich das. Bei mir hat das natürlich zum einen was damit zu tun, ob ich den Club an sich cool finde und zum anderen aber auch, ob der Spieler, der hinten drauf ist, halt geil ist. So. Also ich würde jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein riesen Axel Witzel-Fan wäre, ich aber eigentlich sonst nichts mit Atletico zu tun habe, dann würde ich mir halt vielleicht einfach ein Atletico-Trikot mit Witzel drauf kaufen. So, das ist, bin ich jetzt nicht, aber es war jetzt so ein Beispiel davon. Deswegen, also ich habe auch jetzt hinter mir, seht ihr natürlich nicht, weil wir in Discord sind und ihr hört nur den Podcast, aber da hängen meine ganzen Trikots. Deswegen, ich habe damit gar kein Ding. Die Frage ist aber vielleicht, und das hast du mir, glaube ich, im Vorhinein auch gesagt, ob die vielleicht auch anders gemeint ist, die Frage. Ne? Aber erstmal deine Antwort, würde ich sagen.
Ich meine, bei dir muss man ja auch noch sagen, du machst ja auch gar keinen Hehl daraus, du trägst ja auch Dortmund-Trikots und so.
Klar, safe.
Also als Bayern-Fan, da gibt es ja viele Leute, die dann auch sagen würden, das kannst du nicht machen. Ich für meinen Teil bin ein bisschen anders. Ich finde, ich würde jetzt einfach kein Schalke-Trikot tragen, was jetzt nicht, also klar hat das irgendwas mit der Rivalität zu Borussia Dortmund zu tun, aber andererseits ist es mehr so ein, ich finde das Trikot einfach nicht ästhetisch, auch wenn ich mal bei einem Trikot-Ranking gesagt habe, ey, das Schalke-Trikot ist schon cool. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, aber blau-weiß, das sind meine Farben, das würde ich jetzt auf jeden Fall rocken. Hat natürlich dann irgendwo schon was mit dem Verein zu tun. Aber ich finde, alle anderen Trikots habe ich ehrlicherweise auch keinen Vertrag mit. Denn ich finde, es gibt durchaus gerade so Retro-Trikots. Also, wenn ich die Möglichkeit hätte, würdet ihr mich hier auch in einem Arsenal-Henri-Trikot finden. Ihr würdet mich auch in einem Chelsea-Lampard-Trikot finden. Also, das sind durchaus Situationen, wo ich sage, safe, würde ich sofort mitgehen, trage ich. Ich finde auch bei Spielern, und da können wir dann halt nochmal den Bogen schlagen, eben, dass es ja auch durchaus Situationen gibt, in denen eben Profis andere Trikots tragen.
Matondo im Sancho-Trikot, da erinnere ich mich noch dran, ja.
Beispielsweise, das ist vielleicht so ein Move, wo ich sagen würde, okay, da kann man halt zwei Schritte drüber nachdenken, ob man das tatsächlich machen sollte, gerade als Schalke-Spieler und Profi, weil man ja doch medial eine sehr, sehr große Runde macht. Ich finde aber ein gutes Beispiel, wo es funktioniert, ohne dass da irgendwie Shitstorm entsteht, ist Kramer von Borussia Mönchengladbach, der unter anderem in der Baller League auch Retro-Trikots getragen hat, Vintage, Manchester United-Jerseys und so weiter, ist ja auch meines Wissens nach begnadeter Sammler. Und da finde ich es halt auch komplett unverwerflich. Wenn du Bock hast, sowas zu tragen, dann ist es cool. Blöd ist halt nur mittlerweile, dass sobald du nur ein Trikot von einem anderen Verein hast, wird sofort darüber geredet, gerade wenn es neue Trikots sind. Ah, okay, das könnte ein Sign darauf sein, dass er dorthin wechselt.
Das ist aber auch Käse. Also wirklich. Also ich verstehe, was du damit meinst, aber keine Ahnung. Im Prinzip ist die Moral von der Geschichte in meinen Augen, jeder muss für sich selber entscheiden, ob er das fein findet. Ich finde es halt nur irgendwie ein bisschen lame, wenn man andere Leute dafür judgt, dass sie es machen oder dass sie es eben nicht machen. Ne? Also ich könnte mich jetzt auch hinstellen und sagen, ey, jeder, der da irgendwie Rivalität das macht, das finde ich übel lächerlich. Tue ich aber nicht. Das muss im Prinzip jeder einfach selber wissen. Und ja, das ist so meine Haltung dazu. Weiter geht's mit der Frage von Jano. Und Jano fragt, glaubt ihr, dass Leverkusen starke Form in der nächsten Saison weitergehen wird? Wo glaubt ihr, werden die denn landen? Also ich glaube, dass der Verbleib von Xabi Alonso ein gutes Signal ist. Ich glaube aber trotzdem, dass solche Sachen, gerade wenn es jetzt auch irgendwie wirklich eine Invincible-Saison ist, sehr, sehr schwer zu wiederholen werden. Und man hat in dieser Saison auch noch schon einiges auf den Überraschungseffekt setzen können. Ich glaube, es hat einfach niemand erwartet, dass Leverkusen so krass nach oben mitspielt. Und das darf man nicht unterschätzen. Ich würde sagen, CL ist auf jeden Fall drin. Meister eher nein. Wäre so mein Call.
Wir haben euch die Frage auch auf Spotify tatsächlich gestellt vor, ich glaube, einer Woche oder zwei Wochen. Und auch, ne, wie wird es einen ähnlichen Run geben? Wie wird der aussehen? Und da haben tatsächlich auch 70% gesagt, ey, ganz ehrlich, Top 3 easy, Champions League ist drinne. Für die Meisterschaft, da gab es 20%, die gesagt haben, ja, ist auf jeden Fall drinne. Aber dass es einen kompletten Auseinanderfall gibt, hat kaum einer mit gerechnet. 2% tatsächlich nur von euch. Und ich würde mich dem anschließen. Top 3 ist easy drinne. Invincible sehe ich, also dass du das überhaupt nochmal geschafft hast. Und das ist ja auch noch nicht in trockenen Tüchern, ist ja schon Wahnsinn genug. Aber
man spielt ja noch gegen Stuttgart, oder? Oder nicht?
Ja, jetzt am Wochenende. Ja. Das war ja auch mein Call, dass Stuttgart tatsächlich die Invincibles jetzt schlagen wird. Aber Champions League Platz ist auf jeden Fall drin, gar keine Frage. Ich glaube aber, um die Meisterschaft wird es deutlich enger werden. Es kann natürlich passieren, aber ich glaube, wir entwickeln uns jetzt gerade auch in eine Richtung, und das wäre natürlich sehr, sehr schön, wo wir mehrere Vereine haben, die oben mitspielen und wo auch die Meisterschaft deutlich interessanter werden könnte. Wir haben es schon oftmals angesprochen, Leverkusen, Dortmund, Bayern, unter anderem auch Leipzig, vielleicht auch der VfB Stuttgart, das ist ja auch noch abzuwarten, wie die sich entwickeln, weil man auch nicht einschätzen kann, gibt es vielleicht den Union-Einbruch, wenn man in die CL kommt oder nicht. Glaube, könnte sehr, sehr interessant werden, aber Top 3, da shaken wir die Hands und Abfahrt.
Ja, ich glaube auch, um noch das jetzt nochmal abzuschließen, das, was ich eben bei Stuttgart gesagt habe, ist natürlich auch bei Leverkusen immanent. Ne? Also ist, auch da wird es einen Abgang geben. 100%. Einer von den Großen wird gehen, weil dafür ist die Saison zu gut und dafür sind zu viele Augen auf einem Jeremy Frimpong oder auf einem Boniface oder Grimaldo oder was weiß ich. Ich glaube, irgendwie.
Wurde ja, glaube ich, auch gesagt, oder nicht?
Stimmt, das wurde von sogar Caron? Gesagt. Ja, hast du recht, es wurde sogar gesagt. Aber ich glaube auch, dass es passieren wird. Ne? Also ist ja immer die eine Sache, was in irgendwelchen Interviews fällt und was dann Realität ist. Aber ich glaube, auch klar, da wird jemand gehen, es werden neue Leute kommen. Vielleicht werden sogar mehr als einer gehen. Vielleicht nicht von den ganz großen Leuten, aber gerade so diese zweite Garde, kann ich mir gut vorstellen, dass die sich dann vielleicht auch nochmal ein bisschen ins Blickfeld gespielt. Vielleicht auch Jonathan Tah, der dann sagt, ey, ich habe nochmal ein großes Angebot. Was weiß ich.
West Ham klopft wieder an,
obwohl das ja Stand jetzt eigentlich nicht so richtig ein Upgrade wäre. Ne? Naja.
Das stimmt allerdings.
So, was haben wir denn als nächstes? Lorenz fragt, wie sieht euer perfektes Stadion aus? Danny, ist es der Signal Iduna Park oder änderst du was? Zumindest den Namen, oder?
Den Namen würde ich ändern, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich würde auch ein bisschen nicht die Innenausstattung im Sinne von, wo der Platz ist und die. Oh, wobei doch, das würde ich auch ändern. Das würde ich auch ändern, tatsächlich. Pass auf, ich bin Fan von Stadionplätzen, die sehr nah am Spielfeldrand sind. Das finde ich in der Premier League unglaublich geil. Ich finde es nicht so geil, dass es diese, ja, wie soll ich sagen, dieses Abkappen gibt vom Feld, weil es ja dann doch sehr viel Verletzungspotenzial mit sich bringt. Weil es ja
Situationen, du meinst, dass es da so runtergeht direkt danach, ne?
Genau, ja. Das soll ja, glaube ich, dafür da sein, dass der Regen da runterfällt und dass sich das nicht auf dem Platz so krass sammelt. Ja, okay. Aber ich finde Fans nah am Spielfeldrand unglaublich geil. Ich brauche keine Tartanbahn, das ist ein absoluter Schmutz. Tut mir leid, Hertha BSC. Und es tut mir auch leid, West Ham United, das braucht kein Mensch. Brauche ich ein offenes Stadiondach? Doch, brauche ich. Ich brauche auch Regenspiele. Ich brauche dieses Fritz-Walter-Erlebnis auch ab und zu. Ich brauche nicht dieses Real Madrid, das da eine Heizung hat und weiß ich nicht, noch hier die Schnürsenkel kriegst du auch noch beheizt. Das brauche ich alles nicht. Ich brauche offenes Stadiondach. Was ich auch brauche ist, und das finde ich bei Schalke zum Beispiel sehr, sehr nice, die haben tatsächlich von außen alles sehr, sehr nice modernisiert, so heißt das Wort. Und das wird wahrscheinlich auch in der Allianz Arena sein. Ich war tatsächlich auch noch nicht dort. Aber dass der Weg von außen zum Platz auch sehr modern ist, das finde ich sehr schön. Es braucht jetzt nicht wie bei Dortmund, das finde ich halt nicht so geil, dieses ein bisschen ruinenartige, so dieses sehr, sehr alte, so, ja. Du hast noch da alte Fassaden und finde ich nicht so schön. Fände ich geiler, wenn es ein bisschen modernisiert ist, aber ansonsten geil ist natürlich, wenn du dann noch eine Kurve hast oder eine Seite der Fans, die wirklich komplett Feuer machen, so wie jetzt ne, auch bei Borussia Dortmund ist der Fall ist, aber auch bei vielen anderen Vereinen natürlich. Und das, mehr brauche ich tatsächlich auch nicht. Mehr brauche ich einfach nicht. Ich brauche nur Fans, die nah dran sind, wo viele Leute reinpassen. Offenes Stadiondach, moderne Außenanlage, that's it.
Wie groß? Das hast du jetzt noch nicht gesagt. Also wie viele Plätze?
Also ich würde schon sagen, mit 80.000 bin ich schon zufrieden. 100.000 finde ich ein bisschen crazy, weil das würdest du sicherlich auch noch gut hinbekommen. Aber du musst ja dann auch einfach in die Breite oder in die Höhe gehen. Ja. Und dann bist du entweder wieder zu weit vom Spielfeld entfernt oder sitzt halt viel zu hoch. Also ich habe das Gefühl, in Camp Nou sitzt du halt so 150 Meter in der Luft. Voll. Und siehst halt gar nichts mehr.
Ich hätte gesagt, ich gebe ja sehr, sehr vielen Sachen mit. Also nah am Spielfeldrand ist sehr, sehr geil. Offenes Dach ist, finde ich, auch cool. Ich glaube, ich würde es ein bisschen kleiner machen, vielleicht so 40, 50. Das reicht mir persönlich. Mhm. Ich finde, Allianz Arena hat 75. Signal Iduna Park war auch geil. Das ist nice, dass es große Stadien sind, aber so ein bisschen kleiner einfach.
Ein bisschen kuschelig.
Was du gar nicht angesprochen hast, ist Essen. Ich fände es geil, wenn es halt nice vegane Sachen gibt, weil das gibt es halt in vielen Stadien nicht. Ich glaube, bei Dortmund gibt es ja sogar irgendwie so vegane Bratwurst, die du dir da gönnen kannst, an so einem Extrastand. Mhm. Das finde ich sehr, sehr cool. Tatanbahn auf jeden Fall auch absolut Schurz. Bitte nicht. Tatanbahn ist nicht geil. Ich überlege gerade, ich finde auch, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers, ich hätte gerne, dass die Auswärtsfans auch einen niceen Block haben. Weil ich finde zum Beispiel in der Allianz Arena sitzen die halt unterm Dach. Und das ist halt nicht geil. Die sind halt da so oben. Weißt du, also mittig oben auf der anderen Seite gegenüber der anderen Kurve. Ich fände es irgendwie cool. Bei Dortmund ist es ja, glaube ich, so, die haben einfach so eine Ecke, wie bei Köln, glaube ich, auch. Das finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Und ansonsten, ob das jetzt modern ist oder nicht, das hat auch manchmal den alten Charme, wenn das so ein bisschen heruntergekommen ist, ist auch okay. Das wäre so mein perfektes Stadion, glaube ich, 40, 50 K.
Ich finde auch tatsächlich den Auswärtsblock von Darmstadt sehr, sehr geil. Der ist ja auch quasi Teil der, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Ost oder West ist, aber dort hast du ja auch einen riesen Block nur für Auswärtsfans. Und das finde ich richtig nice, wenn da halt, ich erinnere mich an das Spiel gegen Stuttgart, was ja auch sehr, sehr hitzig war, weil es am Ende, glaube ich, auch, ist es 3-2 ausgegangen? Ich glaube, Stuttgart hat das Spiel noch gedreht. Und das sind einfach, also das war richtig, richtig geil mit den ganzen Flaggen und alles. Es war super, super schön. Also Shoutout an Darmstadt für diesen geilen Auswärtsblock. Aber ja, ich glaube, damit haben wir die Frage beantwortet.
Absolut. Weiter geht's. Marc fragt, glaubt ihr, dass die Bundesliga auf lange Sicht mit der Premier League mithalten kann? Ich meine, wir haben ja auch schon mal so ein bisschen über dieses Thema geredet, aber jetzt vielleicht nochmal ein bisschen explizierter. Es geht natürlich da um die 50+1 Regel und den internationalen Wettbewerb, aber und ich habe es auch damals gesagt und ich sage es wie heute, ich finde, das hat nicht so einen großen Einfluss, wie man denkt, dass es hat. Und man sieht es ja auch an der aktuellen Saison in den europäischen Wettbewerben, wo halt die deutschen Teams teilweise echt besser abschneiden als die englischen Teams. Und auch wenn du dir die Premier League-Sieger und wie weit die einzelnen Teams gekommen sind anschaust, das war sehr, sehr oft auch Real Madrid. Bayern hat in den letzten 10, 11 Jahren auch zweimal die CL gewonnen. Also ist jetzt nicht so, dass die Premier League da irgendwie alle überflügelt, so wie das oft irgendwie scheint. Die Frage ist halt, was heißt denn mithalten? Mithalten im Sinne von größer, höher, schneller, weiter? Natürlich nicht, weil einfach sehr viel mehr Geld drin ist. Ne? Es wird dann irgendwie vielleicht dann über ein doppelt so großes Stadion dort geben und die krassesten Transfers, die werden immer in der Premier League getätigt werden. Wenn man aber sagt, was Fußballqualität und auch internationalen Titel angeht, dann glaube ich schon, dass man da mithalten kann, auch auf lange Sicht.
Davon gehe ich auch schwer aus, weil einfach die Bundesliga jetzt auch, also gerade in dieser Saison auch nochmal zeigt, es ist halt nicht nur die Farmers League, sondern hier passiert tatsächlich auch was. Wir haben drei deutsche Mannschaften, die international noch vertreten sind, was ja auch jetzt nicht alltäglich ist. Du hast ein Leverkusen, was einen geisteskranken oder die einen geisteskranken Run gerade hinlegen. Du hast mit Bayern und Dortmund zwei Mannschaften, die durchaus das Potenzial haben, das zu wiederholen, was 2013 passiert ist. Und klar ist es irgendwo das Ziel, dass man sich an die Premier League zumindest ein bisschen anheftet, aber ich finde, die Gap Stand jetzt ist einfach schon viel zu groß, als dass man da irgendwie hinkommen könnte, weil dafür, um dort überhaupt hinzukommen, in dem Sinne, dass man quasi eine Premier League 2.0 in der Bundesliga machen kann, müsstest du halt die 50+1 Regel komplett verwerfen. Du müsstest sofort alle Investoren reinlassen, die es nur gibt. Du müsstest halt alle moralischen Aspekte auch rauslassen, damit du in ansatzweise in diese finanzielle Richtung gehen kannst. Und ich meine, wir sehen es ja jetzt auch schon oder haben es ja jetzt gesehen, mit Investoren, wie dort umgegangen wird. Das Thema müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, aber die Fans haben ja auch viel, viel mehr Mitspracherecht, habe ich zumindest das Gefühl, als in anderen Ligen und machen auch ganz klar deutlich, wenn denen was nicht passt. Und dementsprechend wird es halt einfach schwerer sein, immer weiter, also je weiter die Premier League vorangeht, immer weiter da noch dran zu bleiben. Ich finde, man muss sich davon distanzieren, man muss einfach vielleicht irgendwo auch akzeptieren, dass jetzt so die Premier League auch ja schon irgendwo die Super League ist, nur im kleinen Format und anders benannt. Und dass die Bundesliga einfach so, wie sie ist, einen Charme hat. Klar, es muss natürlich Veränderungen geben. Und ich finde auch gerade, wenn man auf Spanien schaut, was diese ganzen Torlinientechnik angeht, und klar, da war jetzt ein sehr prominentes Beispiel im Clásico, wo es nicht funktioniert hat, aber wie du verschiedene Statistiken siehst, wenn eine Ecke geschlagen wird, das gesehen werden kann, da kann der Ball hinkommen, da kann der Ball hinkommen. Das haben wir vereinzelt in der Bundesliga. Ob man es braucht, sei mal dahingestellt. Aber das macht natürlich für einen 0815-Fußballfan doch deutlich mehr, wenn er noch solche Sachen sieht. Ach, der Toni Kroos, der schlägt immer 20% seiner Ecken auf den kurzen Pfosten. Ist nice to have, braucht aber auch Geld und dementsprechend auch Investoren. Ich glaube aber langfristig wird es nicht mal ansatzweise darauf hinauslaufen, dass man, wie gesagt, finanziell gesehen oder so, oder auch Attraktivitätslevel auf die Premier League zulaufen wird.
Es kann ja auch sein, dass irgendwann vielleicht diese ganze Blase platzt, ne? Also diese ganzen immer größeren Transfers und mehr Gehalt und so. Vielleicht ist es auch irgendwann einfach mal, gibt es einen großen Knall und dann gibt es ein Reset. Das kann natürlich auch sein, das ist einfach super schwierig von der heutigen Position irgendwie abzusehen. So, eine größere Frage haben wir noch, die kommt von der lieben Nina und sie fragt, was haltet ihr von der Rückkehr von Mislin Tat zur BVB und der Anstellung von Lars motherfucking Ricken? Das steht jetzt nicht in der Frage, aber ich habe das einfach mal dazu gedichtet. Es ist natürlich wieder eine Rückkehr von jemandem, der einen Rucksack trägt. Ne? Man sagt ja so schön Stallgeruch, was weiß ich. Er ist bekannt beim BVB. Und ich würde sagen, ich gebe das Wort ab an den größten BVB-Fan in diesem Discord-Call, Dennis Schmitz.
Ja, oh, danke schön dafür. Also, vielleicht erstmal zur Einordnung der ganzen Geschichte. Es ist ja jetzt so, dass in den letzten Tagen und Wochen durchaus Sebastian Kehl als eventuell potenzieller Nachfolger nominiert wurde oder auch eben nicht. Das war halt eben die Problematik, sollte quasi Hans-Joachim Watzke beerben. Hat jetzt nicht stattgefunden. Man hat sich stattdessen für Lars Ricken entschieden, der unter anderem die letzten 10 Jahre als Koordinator und auch als Chef des Nachwuchsleistungszentrums gearbeitet hat und dort auch tatsächlich sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Ich meine, der BVB oder die Jugendabteilung des BVBs gilt nicht umsonst als einer der besten in Europa. Unter anderem viele Talente auch rausgekommen und aber auch so Beispiele wie Mokoku, wie dort mit ihm umgegangen wurde, wie man ihn tatsächlich von Pauli überzeugen oder aus Pauli rausholen konnte, überzeugen konnte, dass er jetzt nach Dortmund kommt. Das sind alles unter anderem Sachen, die durch Lars Ricken passiert sind. Er hat durchweg positive Arbeit geleistet. Es gibt jetzt nichts, wo man sagen würde, oh, da ist richtig viel Scheiße gelaufen. Ist auch aber ein Mann, der natürlich hinter den Kulissen so ein bisschen arbeitet, der sich ein bisschen weiter distanziert, der eher ruhiger ist, der nicht so die Öffentlichkeit sucht, was man ihm sowohl negativ als auch positiv auslegen kann. Das erstmal zur Personalie Lars Ricken. Sebastian Kehl bleibt in seiner Position als Sportdirektor. Das heißt, Lars Ricken wird als Geschäftsführer Sport über ihn gestellt und arbeitet mit Thomas Drees und Carsten Kramer als Geschäftsführung zusammen. Und nun wird aber auch Sven Mislintat jetzt noch eingestellt, der dann quasi unter Sebastian Kehl arbeiten wird als Kaderplaner. So, der Mann ist halt das Diamantenauge. So, Stallgeruch ist natürlich komplett da, keine Frage. Aber man sieht auch hier natürlich durch diese Einsetzung dieser Personalien, du hast halt langfristig das Ziel, wieder zu dem BVB zu werden, der halt die Dembélés und die Aubameyangs dieser Welt entdeckt und eben groß rausbringt. Klar hat jetzt Mislintat natürlich bei Ajax nicht den besten Job gemacht, das muss man ganz ehrlich so sagen, hat aber auch damit zu tun, wie das Konstrukt Ajax einfach in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Aber der Mann hat einfach nicht nur beim BVB viele Leute rangeholt, die Sanchos, Gündogans, Lewandowskis und sowas, ne? Das kennen wir alles. Hat aber auch bei Stuttgart, also das Stuttgart, was ihr heute seht, ist halt einfach die Handschrift von Mislintat. Also unter anderem damals einen Kalajdzic geholt, der super gut funktioniert hat, den man dann für fast das Dreifache verkauft hat. Einen Karasor damals geholt für 800.000 Euro, der jetzt auch eine tragende Säule ist. Einen Kobel damals verpflichtet, der jetzt, kann man schon sagen, der beste Bundesliga-Keeper ist und eventuell auch für Höheres berufen möchte. Könnte, ja doch, könnte man es schon sagen. Du hast einen Silas geholt, einen Anton, Mafropanus, Fürich, all diese Geschichten, all dieser Erfolg landet halt irgendwo dann auch auf Mislintats Tisch. Und was natürlich jetzt so ein bisschen blöd ist, ist die Personalie Sebastian Kehl, weil man da halt auch sagen muss, was passiert denn da? Was hat denn der jetzt überhaupt für eine Funktion? Weil quasi Lars Ricken ja derjenige ist, der sagt, hör mal, das machen wir.
Ich blick da sowieso überhaupt nicht mehr durch. Also ich bin so froh, dass du da irgendwie am Start bist für Geschäftsführer Sport und Sportgeschäftsführer und wie sie nicht alle heißen. Das ist wirklich geisteskrank. Ich weiß, also ich habe mich auch natürlich mit beschäftigt in den Vorhinein. Ich habe halt nur irgendwie das Gefühl bekommen, dass irgendwie Kehl einfach jetzt gefühlt weniger wichtig ist, obwohl er halt seine ursprüngliche Position ja eigentlich behält, was mir für ihn so ein bisschen leid tut. Aber irgendwie ist es auch nicht so ein, trotzdem kein klarer Cut. Ich hätte mir dann eher gewünscht, dass man sagt, so Sebastian, das war's. Wir sind nicht glücklich. Terzic geht auch raus. Wir haben jetzt hier den Ricken und dann bauen wir komplett neu auf. Oder man macht's halt anders, ja. Aber das wirkt halt so wie so ein nix Halbes und nix Ganzes. So zumindest von meinem Gefühl her. Ob das jetzt wirklich so ist, ich bin da jetzt nicht so krass drin, das weiß ich natürlich nicht. Aber das ist jetzt einfach nur so, wie ich das fühle.
Ich finde gerade bei Sebastian Kehl hast du natürlich einen validen Point gemacht, dass man das Gefühl hat, der wird halt einfach überflüssig und hätte man einen klaren Cut-off-Point machen können. Was man natürlich jetzt auch noch sagen muss, ist, dass er mit Lars Ricken im Sommer seine Gespräche führen wird. Er hat noch Vertrag bis 2025. Das heißt, danach oder jetzt im Sommer wird man halt sprechen, wird man jetzt schon den Cut setzen oder halt auch verlängern. Das weiß man natürlich nicht, weil rein von der Arbeitsstruktur. Natürlich wissen wir jetzt auch nicht, wie es funktioniert, aber du hast ja quasi einen Mislintat, der sagt, ey, hier, ich sehe den nächsten Alexander Grabowski als einen potenziellen starken Spieler, den ja. wollen wir haben. Geht damit quasi zu Sebastian Kehl, der geht zu Lars Ricken. Lars Ricken sagt ja, Sebastian Kehl geht zu Sven und sagt, ja, ey, ist cool, können wir machen.
Also ist, halt die Frage, also ist Lars Ricken der Wasserjunge, der von A nach B läuft.
Nee, Sebastian Kehl ist der Wasserjunge.
Ich habe Sebastian Ricken gesagt, ja, wundervoll. Sebastian Ricken.
Was man vielleicht auch noch zu Sebastian Kehl sagen muss, und das glaube ich, kriegt man gar nicht so außerhalb der BVB-Bubble so richtig mit. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin BVB-Experte, bin ich absolut nicht, ne? Aber ich habe mich ein bisschen mehr eingelesen in anderen Quellen als jetzt Sky und Bild. Aber es heißt ja schon, dass Sebastian Kehl einer ist, der die Strukturen durchaus ändern wollte, der auch proaktiv zum Beispiel im Doppelpass gesagt hat, ey, hört mal, ich kann mir das super gut vorstellen, ich würde den Watzke beerben, gar keine Frage. Ist aber auch jemand, der unglaublich viel Arbeit auf sich gezogen hat, der gesagt hat, ey, ich will alles hier verändern, ich will das machen, ich will auch die Transfers hier entscheiden, ich will, weiß nicht, Kadernominierung machen, all so ein Kram, und hat einfach sehr, sehr wenig Aufgaben von sich weggegeben. Das kann natürlich jetzt eine Chance sein, dass man einfach sagt, ey, Sebastian Kehl bleibt in seiner Position so bestehen, aber man teilt einfach die Aufgaben anders auf und dadurch kann es halt besser funktionieren. Weiß man natürlich nicht, wird man sehen. Es ist auf jeden Fall Potenzial für Konflikte da, weil auch unter anderem, es halt Ricken mag Mislintat, Mislintat mag Terzic. Das heißt, da hast du eine Seite und die andere Seite ist halt Sebastian Kehl.
Ne? Ja, alle Sturköpfe, Alter, so wie auf dem Schulhof früher, Junge. Oh Mann.
Aber, um da jetzt vielleicht mal meine Meinung abschließend runter zu machen, das war jetzt viel drumherum geredet, ich war im ersten Moment ein bisschen verwundert, find's aber gut, dass man es macht, weil man mir zumindest als Fan den Eindruck vermittelt, okay, wir haben uns wirklich überlegt, wen könnten wir dafür ranholen. Vielleicht wäre es nicht die beste Idee gewesen, jemanden Externes ranzuholen. Klar kann man hier das Argument bringen, ey, da sind ja zu viele Leute, die die Suppe versuchen zu vermischen. Plus ist es noch die eigene Suppe, da ist halt keiner von extern, das hätte es durchaus brauchen können. Weil ich verstehe auch das Argument, so wie du sagst, ey, man hätte halt einen klaren Cut setzen sollen. Terzic, rein, raus, wie auch immer, ist egal. Aber ich finde es zumindest gut, dass man jetzt hier neue Positionen eingeführt hat und dass man vielleicht auch nicht nur diese eine Person hat, die alles macht, sondern es halt ein bisschen aufteilt. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr positiv gestimmt und glaube, dass es auch sehr gut funktionieren kann.
Ich verstehe, welche Route man quasi geht mit den gesamten Personalentscheidungen, auch mit jetzt Nuri Sahin und Bender, die dann da irgendwie den Co-Trainer-Posten machen, dass man halt sagt, ey, wir holen halt Leute ran, die für die Fans auch jemand sind. Das ist ja bei Lars Ricken ebenfalls so. Die Frage ist halt, wie viel Prozent davon halt PR ist und wie viel Prozent wirkliches Können der Leute. Ich würde mal in Frage stellen, dass das jetzt bei Lars Ricken so ist, weil ich habe über den Mann sehr, sehr wenig gehört. Ich glaube, der arbeitet wahrscheinlich schon sehr, sehr gut und dass da jetzt nicht sein Name das vorherrschende Attribut war, warum man ihn da geholt hat. Aber es ist natürlich trotzdem ein Faktor. So, und ich bin einfach sehr, sehr gespannt, ob diese Strategie, die Dortmund ja offensichtlich fährt, dass man alles in seinem eigenen Sumpf da quasi macht, ob das gut ist. Es ist irgendwo natürlich auch ein bisschen so, wir machen einfach genau das, was wir bis jetzt auch gemacht haben, und das hat ja nicht so richtig funktioniert, obwohl es hat ja auch funktioniert auf der anderen Seite. Man ist ja fast Meister geworden. Deswegen, ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wie diese ganze Zusammensetzung da in der neuen Saison vonstatten geht und was da bei rumkommt. So, wir haben noch eine abschließende Frage und die ist organisatorischer Natur und die kommt vom lieben Anton. Anton fragt nämlich, wie oft werden eigentlich Rätselvideos kommen und wie heißt der Kanal, auf dem ich die finden kann? Erstmal vorneweg, der Kanal, auf dem du die Rätselvideos finden kannst oder generell die Videos, die mit dem Podcast zu tun haben, ist mein eigener. Ganz shamelessly hier einfach mal meinen eigenen Kanal geplagt. Einfach Grabo auf YouTube. Da wirst du ab und an Videos finden mit mir und Dennis, ob es jetzt irgendwie Tic-Tac-Toe-Battles in Lang sind oder Tenables oder jetzt eben auch diese Rätselvideos, die wird es alle da geben. Ansonsten haben wir uns überlegt, dass wir quasi vom Podcast Pfosten rettet, also in der Besetzung, die wir jetzt gerade sind, Alex und Dennis, am liebsten 2 Videos im Monat haben. Eins davon wird ein großes Rätselvideo sein, das heißt, dass ungefähr kumuliert im Monat so viele Rätsel kommen, wie auch normalerweise kommen, also quasi 4-mal so viel wie in der Folge in einem Video. Und das andere Video ist dann ein Video von den Formaten, die ihr schon kennt, die wir auch gerade eben schon genannt haben, nämlich Tenable, Tic-Tac-Toe, Wer wird Millionär, Stadtlandfluss, so diese Art Videos. Das wäre so der grobe Content planen. Wann das erste kommt, da haben wir jetzt noch nicht so richtig drüber geredet. Ich glaube, als erstes kommt jetzt wieder Tic-Tac-Toe, ist glaube ich auf dem Plan. Wann wir das aufnehmen und wann das rauskommt, werden wir euch aber noch sagen. Sobald wir dann Rätsel von euch brauchen für so ein Rätselvideo, werden wir das, wie gesagt, auf Stories, in Stories oder auch im Podcast dann verkünden, dass wir dann sagen, ey, die Einsendungen sind offen, schickt da gerne eure Sachen hin. Aber ich habe ja auch schon in der letzten Folge erwähnt, die Sachen, die ihr schon eingeschickt habt, die bleiben natürlich bestehen, die gehen nicht weg, sondern die können auch in den Videos vorkommen. Das so vielleicht zum
eine,
ja?
eine Sache noch, vielleicht, damit ihr jetzt nicht nur denkt, es gibt nur noch Videos auf dem Grabo-Kanal, denn Alex macht sich natürlich auch die Mühe und schneidet die Videos explizit dann auch für den Pfosten-Rettet-Kanal. Das heißt, ihr werdet, also auf den Instagram-Kanal von Pfosten-Rettet, genau, da werdet ihr auch nach wie vor alle Rätsel, so wie ihr es halt sonst auch habt. Auf TikTok findet ihr natürlich auch auf Alex Grabo-Seite die Rätsel, aber wenn es um Instagram geht, wo ja wahrscheinlich dann auch sehr, sehr viele von euch unterwegs sind, findet ihr, ob ihr Grabo folgt, ob ihr Pfosten-Rettet folgt, ob ihr mir folgt, ihr werdet auf jeden Fall irgendwo Rätsel finden. Dort werden sie weiter.
Genau, also wir wollen einfach so, um transparent zu sein, natürlich jetzt nicht jemanden vor den Kopf stoßen, der sagt, ey, okay, so ein 20-30-Minuten-Video ist mir ein bisschen zu lang. Ich will vielleicht auch neben dem Podcast einfach mal so ein bisschen mindlessly einfach durchscrollen. Deswegen wird da weiterhin Content kommen. Wie viel das dann ist, ist noch nicht so richtig abzusehen, weil wie viele kleineren Videos wir aus einem großen extrahieren können, das müssen wir dann mal so schauen. Aber vielleicht gibt es dann auch zwischendurch mal ein bisschen andere Content-Pieces, zumindest von mir. Das muss ich dann mal schauen, ob ich dafür die Zeit finde, das hinzubekommen. Das so von der organisatorischen Seite. Ansonsten haben wir jetzt gerade in der Sekunde genau die Stunde geknackt, zumindest in meinem Aufnahmeprogramm, was eigentlich ein ganz cooler Punkt ist, um dieses XXL Q&A hier abzuschließen. Ich muss persönlich sagen, das war eine meiner liebsten Q&A-Fragen, Folgen, weil da wirklich sehr, sehr viele geile Fragen dabei waren. Das meine ich ganz ernst. Viele, viele spannende Themen. Vielen Dank nochmal fürs Einsenden an jeden Einzelnen und auch vielen Dank an die eingesendet haben, die es jetzt leider nicht in die Folge reingeschafft haben. Aber wir brauchen halt einfach, wir haben halt einfach nur ein gewisses Kontingent an Fragen, was wir benutzen können. Ansonsten würde ich sagen, diejenigen von euch, die am Freitag am Start sind, also morgen, viele liebe Grüße an alle anderen. Ihr habt es leider verpasst, ihr hättet euch Tickets kaufen können. Nein, Spaß. Also alles gut. Wir freuen uns einfach nur, dass wir ein paar von euch mal live sehen können. Da sind wir in Köln. In der Wohngemeinschaft am Start, also freue ich mich sehr, sehr, euch da zu sehen. Ansonsten für alle anderen gibt es natürlich auch am Montag wieder eine neue Folge Pfosten-Rettet. Da geht es dann weiter mit dem 31. Spieltag und der Bundesliga und unserem Rückblick dessen. Von meiner Seite aus war es das. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und habt ein wundervolles Wochenende. Bis dahin, bleibt safe. Wir haben euch ganz doll lieb. Haut rein.
Tschüssel.